Liebe Schwestern und Brüder, liebe Ostergemeinde, vor ein paar Wochen war ich beim Arzt für eine Routineuntersuchung. Im Behandlungszimmer fand ich eine wunderbare Osterbotschaft. Man wundert sich manchmal. Ihr seht diese Botschaft auf dem Liederzettel abgedruckt als kleines Bild. Zurück ins Leben, so hieß es dort. Das war die Werbung für irgendein Medikament. Aber wie passend sind diese drei Worte für das Ostergeschehen? Zurück ins Leben. Jesus kommt zurück ins Leben, zurück zu seinen Freunden, zurück aus dem Reich des Todes, zurück in eine Welt, wo so viel gleich geblieben ist und doch grundsätzlich auf den Kopf gestellt wurde. Wir Christenmenschen, wir feiern heute das Fest der Auferstehung Jesu. Das größte Fest der Christenheit. Es gibt viele Symbole, die diese Botschaft veranschaulichen sollen. Und die Freude über Ostereier und über Ostersüßigkeiten und über Osterhasen ist bei vielen groß. Und doch ist die Botschaft der Auferstehung eigentlich ein riesiges Rätsel. Sie ist überhaupt nicht zu verstehen. Wie soll das geschehen sein? Und von Anfang an gab es dann auch Zweifel und böse Gerüchte über Jesu Auferstehung. Schon Paulus führte in seinem Diskurs über die Auferstehung im 1. Korintherbrief diese Argumentation an. Und als er schrieb, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hatten. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Soweit Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und dann folgt eine lange Erklärung über das Wunder der Auferstehung, die ich euch wärmstens einmal ans Herz lege, sie einmal zu lesen. 1. Korinther, Kapitel 15. Fakt ist, für die Auferstehung Jesu gibt es keine natürliche und keine wissenschaftliche Erklärung. Sie ist und bleibt eine Glaubenssache. Sie ist und bleibt ein Wunder. Wir können es nur glauben, aber nicht erklären. Und doch gibt es vieles, was dafür spricht. Ich möchte euch im Folgenden 7 Gründe für die Auferstehung nennen. Die könnt ihr auch gerne heute beim Osterfestessen in eurer Familie dann zur Diskussion stellen. 1. Grund. Schon früh gab es von Zweiflern die Behauptung, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hätte. Aber die Kreuzigung war definitiv tödlich. All die Folter und das Martyrium, das konnte niemand überleben. Außerdem hatte man Jesus mit einer Lanze in die Seite gestochen, um zu sehen, ob er wirklich tot sei. Die römischen Soldaten haben sehr genau darauf geachtet, denn sonst hätten sie selbst Probleme bekommen. Jesus war also richtig, richtig tot. Und deswegen hat Jesu Erscheinung am Ostermorgen seine Freunde zutiefst erschrocken, aber dann eben auch hoch erfreut. So lesen wir es in der Bibel. Beides, zutiefst erschrocken und hoch erfreut. Das war wirklich, so etwas gab es noch nicht. Das war ein Wunder. Und das konnte nur durch Gott geschehen. Wenn die Auferstehung Jesu aber eine Lüge gewesen wäre, dann wären die Märtyrer der frühen Kirche und auch die Verfolgten heute, zu unserer Zeit, die verfolgten Christen, nicht bereit gewesen, dafür zu sterben. Wer würde das schon machen? Aber sie waren von Anfang an bereit, für diese Wahrheit sogar zu sterben. Jesus war hinabgestiegen, das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten. So haben wir es auch eben gemeinsam im Glaubensbekenntnis bekannt. Der 2. Grund. Schon ganz früh wurden damals in Jerusalem Gerüchte laut, dass der Leichnam Jesu gestohlen wurde. und dass deswegen das Grab leer gewesen war. Der Leichnam Jesu wurde aber nie gefunden, weil es keine Leiche gab. Wenn er gestohlen worden wäre, wer hätte Interesse daran gehabt? Wertvolle Grabbeigaben gab es ja damals nicht bei Jesus, vielleicht so wie bei den Pharaonen in Ägypten. Wer hätte also den Leichnam stehlen sollen? Wenn Jesu Feinde den Leichnam gestohlen hätten, dann hätten sie sicherlich umgehend den Leichnam Jesu auch vorgezeigt, um die Verbreitung der Botschaft der Auferstehung im Keim zu ersticken. Und zwar in genau der Stadt, in der Jesus gekreuzigt worden war. Aber sie konnten ihn nicht vorweisen, denn seine Leiche gab es nicht. Und wenn jetzt aber die Freunde Jesu den Leichnam gestohlen hätten und dann verkündet hätten, dass Jesus auferstanden sei, so wie er es mehrere Male vor seinem Tod angekündigt hatte, dann hätten sie auch den Mut dafür haben müssen. Wir lesen aber, dass den Aposteln jeglicher Mut fehlte. Sie hatten so große Angst, dass sie selbst so wie Jesus enden würden. Und deswegen im Dunkel der Nacht flohen und sich versteckt hielten. Selbst Petrus, das Großmaul, der mutigste Apostel, er verleugnete seinen Herrn gleich dreimal vor dessen Kreuzigung. Ein Diebstahl der Leiche kann also auch ausgeschlossen werden. Der dritte Grund. Es wurde auch oft argumentiert, dass Jesus gar nicht wirklich tot gewesen sei, sondern lediglich bewusstlos war, als man ihn ins Grab legte. Demnach stand er nach ein paar Stunden von seinem Grabplatz in der Höhle auf und wälzte den Stein weg. Dann überwältigte er die bewaffneten Soldaten, die am Grab Wache schoben. Und bevor er dann verschwand, traf er sich noch bei einigen Gelegenheiten mit seinen Jüngern, um sie davon zu überzeugen, dass er von den Toten auferstanden sei. Manche haben sich dann auch Geschichten ausgedacht, dass Jesus dann Maria Magdalena geheiratet hatte. Dass Jesus wirklich tot war, dafür hatten ja die Römer gesorgt. Der große Stein vorm Grab hätte niemals von einem einzigen Mann bewegt werden können, schon gar nicht von innen, von einem, der noch vor kurzem 6 Stunden an einem Kreuz gehangen hatte und von einem Speer in die Seite gestochen wurde. Diese These mit der Bewusstlosigkeit kann also auch nicht stimmen. Viertens, im 5. Buch Mose heißt es, es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch 2er oder 3er Zeugenmund soll eine Sache gültig sein. Deswegen war es bei der Verurteilung Jesu so wichtig, 2 oder 3 Zeugen zu bekommen. Und wir lesen dann in Matthäus Kapitel 26, die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten und fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten 2 Zeugen. Denn 2 oder 3 Zeugen reichten für eine Verurteilung bzw. für eine Beweisführung. Nun gab es von Jesu Tod und Auferstehung aber nicht nur 2 oder 3 Augenzeugen, sondern sehr, sehr viele. Da waren die Jünger Jesu, da waren die Frauen, die als Erste am Grab waren und dann viele weitere 100 Menschen, die Jesus nach seiner Auferstehung getroffen hatten. So lesen wir unter anderem bei Paulus im 1. Korinther Kapitel 15. Und anhand dieser vielen Zeugen gehört die Auferstehung Jesu zu einem sehr gut bezeugten Ereignis der Geschichte. Die Ankunft von Christopher Columbus in Amerika wurde von deutlich weniger Zeugen bezeugt und dann auch nur von den eigenen Crewmitgliedern. Und dennoch zweifeln wir nicht daran. Der 5. Grund. Frauen galten damals als nicht vertrauenswürdige Zeugen. Und nun waren die ersten Zeugen der Auferstehung aber 3 Frauen. Wenn man etwas zu verschleiern gehabt hätte, hätte man doch diese Passage mit den Frauen weggelassen, um ja keine Zweifel aufkommen zu lassen. Aber nein, die ersten Zeugen der Auferstehung waren 3 Frauen. Und daran wurde nichts gedreht. Es muss also wirklich so gewesen sein. Jesus hat sich zuerst den Frauen gezeigt und danach all den anderen. Jesus war es wichtig, dass die ersten Zeugen seiner Auferstehung 3 Frauen waren, eine wunderbare Wertschätzung der Frauen. Leider hatte die spätere Kirche die Bedeutung der Frauen massiv reduziert. Der vorletzte Grund. Die Jünger Jesu verwandelten sich fast sofort von hoffnungslos verängstigten Menschen zu mutigen Zeugen der Auferstehung. Das konnte nur so geschehen, wenn sie den Auferstandenen wirklich leibhaftig erlebt haben. Sonst wären sie nicht bereit gewesen, dafür in alle Welt zu gehen, beziehungsweise sogar dafür zu sterben. Und der letzte Grund kommt von Paulus. Paulus argumentiert in seinem Galaterbrief gegenüber einer teilweise kritischen Zuhörerschaft, dass er sein Evangelium vom auferstandenen Christus empfangen hatte und nicht durch irgendwelche Menschen. Sein Argument war, vor seinem Damaskus-Erlebnis, bei dem er den auferstandenen Jesus sah, hatte er den christlichen Glauben bekämpft. Er hat die Christen verfolgt und ins Gefängnis gebracht. Aber nun, zur Verwunderung aller, riskiert er sein eigenes Leben genau für dieses Evangelium. Und seine Erklärung lautet, der auferstandene Jesus erschien mir und er setzte mich zum Hauptzeugen für die Verkündigung dieser guten Nachricht im nichtjüdischen Umfeld ein. Soweit diese 7 Gründe, warum wir das Ereignis der Auferstehung ruhig glauben können. Ein letzter Hinweis noch zu diesem Thema aus dem Johannesevangelium. Es heißt in Kapitel 20, da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Für die Beisetzung eines Menschen wurde damals kein aufwendiger Sarg verwandt, sondern wie wir es heute kennen, sondern man benutzte einfache Leinentücher. Und in Jesu Fall wurde der Leichnam dann in eine Grabeshöhle hineingelegt. In einer solchen Höhle, die in den Fels hineingehauen wurde, da waren manchmal mehrere Grabkammern. Die Höhle, in die Jesus gelegt wurde, war noch ganz neu, völlig unbenutzt. Und in die wurde der Leichnam Jesu gelegt, nachdem er vom Kreuz abgenommen wurde und in Leinentücher gelegt wurde. Und dann war die Grabesruhe am Sabbat. Nichts durfte gemacht werden. Diese Stunden auszuhalten war sehr schwer. Und sobald es möglich war, also beim ersten Morgengrauen, haben die engsten Freundinnen von Jesus sich auf den Weg zum Grab gemacht. Sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam nach den damaligen Gepflogenheiten behandeln. Und dann sehen sie, dass der schwere Stein weggeräumt war. Sie holen die Jünger Jesu herbei. Petrus kommt und sieht die Leinentücher im Grab liegen und daneben das Schweißtuch. Es lag zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Einige von euch machen morgens sicherlich das Bett. Einmal die Decke aufschütteln, dann die Decke schön aufs Bett legen und glatt streichen und der Tag kann kommen. Das Bett ist dann bereit für die nächste Nacht. Bei anderen bleibt es vielleicht eher den ganzen Tag unaufgeräumt. Das ist Geschmackssache. Zur Zeit Jesu gab es eine bestimmte Sitte. Es gab in vielen Haushalten Sklaven oder Bedienstete. Und wenn der Angestellte das Essen vorbereitet und den Tisch gedeckt hatte, dann gab es natürlich auch ein kleines Tuch, um die Hände und das Gesicht nach dem Essen zu säubern. Der Hausherr nahm die Speisen zu sich und wenn er fertig war, nahm er das Tuch, heute haben wir dafür Servietten, säuberte sein Gesicht und seine Hände und dann legte er das Tuch einfach auf den Tisch. Dann wusste der Angestellte, dass sein Herr nun fertig war und er den Tisch abräumen konnte. Wenn sein Herr nun die Serviette erst noch einmal faltete und zur Seite legte, dann war das Zeichen dafür, dass er kurz mal raus musste, aber dann wiederkommen würde. Er war mit dem Essen noch nicht fertig, er kommt wieder zurück, deswegen die gefaltete Serviette. Und jetzt sehen die Jünger Jesu im Grab das kleine Schweißtuch fein säuberlich zusammengefaltet in der Ecke liegen. Die anderen Leinentücher lagen da auch noch rum, aber dieses kleine Tuch wurde fein säuberlich zusammengefaltet an einem anderen Ort hingelegt. Und die Jünger wussten sofort, das Zeichen zu deuten. Jesus kommt zurück. Jesus hat ja seine Jünger immer wieder darauf vorbereitet, dass er verraten, gefoltert und sterben würde und dass er am dritten Tage auferstehen würde. So haben sie es gehört, aber nicht verstanden. Und nun, an diesem dritten Tag, sehen sie die Grabtücher im Grab und das Schweißtuch Jesu. Und es heißt dann in Vers 8, da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Er sah und jetzt glaubte er. Jesus kommt zurück. Jesus wurde von den Toten auferweckt und viele Zeugen haben ihn gesehen. Sie haben mit ihm gegessen und geredet, haben ihn umarmt und waren mit ihm unterwegs. Und diese Nachricht von diesem Wunder breitete sich wie ein Lauffeuer aus und veränderte bis heute die Menschen dieser Welt. Denn der Tod hatte nicht mehr das letzte Wort. Das letzte Wort gebührt Jesus und der sagt, zeichenhaft mit dem gefalteten Tuch, ich komme zurück, zurück ins Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich komme zum Schluss. Es wird berichtet, dass das Grab, in das Jesus gelegt wurde, einem Josef von Arimathäa gehörte. Dieser kam nach der ganzen Tortur am Freitag zu seiner Frau nach Hause. Sie fragte ihn vorwurfsvoll, mein lieber Josef, ich verstehe das nicht. Du bist einer der reichsten Männer in der Gegend und hast gerade ein neues Grab für dich und deine Familie ausgraben lassen. Und jetzt hast du es einfach diesem Jesus gegeben. Ich verstehe das nicht. Was hast du mit ihm zu schaffen? Josef antwortete, es ist ja nur für das Wochenende. Frohe Ostern euch allen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.